herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Schon immer Tachlis des Zentralrats der Juden in Deutschland. Mein Name ist Philipp Heymann-Engel, Redakteur bei der Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung, und heute wollen wir, passend zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, über die jüdische Gemeinschaft in der DDR sprechen. Und als wir bei der Planung dieser Sendung überlegt haben, wen wir zu diesem Thema interviewen können, war sofort klar, wir müssen mit dem Berliner Historiker Hermann Simon sprechen. Warum? Weil es nicht viele Menschen gibt, deren Leben, aber auch deren Forschungsgegenstand so eng mit den Themen Juden in der DDR, der deutsch-deutschen Teilung und dem jüdischen Leben in der Bundesrepublik verwoben ist. Geboren wurde Hermann Simon 1949 in Berlin. Er wuchs in Ost-Berlin auf, ist Gründungsdirektor sowie langjähriger Chef der Stiftung Neue Synagoge Berlin, Zentrum Judaikum gewesen. Und er ist das, was man, glaube ich, mit Fug und Recht ein Berliner Urgestein nennen kann. Guten Tag, Herr Simon.
Guten Tag.
Herr Simon, es gibt im Leben Tage, Daten und Ereignisse, die man sofort wieder vergisst. Und es gibt Tage, Daten und Ereignisse, die sind so einschneidend, dass man sich ein Leben lang an sie erinnern kann. Und als die Mauer am 9. November 1989 gefallen ist, waren Sie knapp 40 Jahre alt. Können Sie sich noch erinnern, was Sie an diesem Tag gemacht haben?
Ja. Ja und nein. Ihr Eingangsstatement klingt logisch und scheint richtig zu sein. Es ist aber im konkreten Fall fast falsch. Der konkrete Fall, den will ich Ihnen auch gerne erläutern, weil sonst steht das so im Raum und jeder sagt, was erzählt denn der da für einen Unsinn? Man sollte sich daran erinnern, aber ich kann mich deshalb nicht erinnern, weil, und das kommt schon gelegentlich vor, weil in meinem Leben dieses bedeutende historische Ereignis zusammenfällt mit dem Tod meiner Schwester, die 3 Jahre jünger war. Und insofern ist das ein bisschen überschattet, verstehen Sie? Aber natürlich erinnere ich mich, also dem Tod meiner Schwester, die in diesen Tagen schwer krank und danach dann gestorben ist. In diesem Fall kann ich mich an den Tag erinnern, aber nur an den Abend. Ich kann nicht sagen, was da im Laufe des Tages war. Generell weiß ich, dass ich sehr viel in der Oranienburger Straße war, in dieser Zeit, weil glaube ich, in schwierigen Situationen, und die Situation war mindestens, schien schwierig, man wusste nicht, was kommt, in solchen Situationen muss eigentlich der Kapitän an Bord sein. Und da war ich hier. Aber was da an dem Tag so im Einzelnen war, kann ich nicht sagen. Abends natürlich saß man am Fernseher. Und das ist ja der Abend, an dem dann diese Pressekonferenz war, auf der Schabowski im Grunde nicht wissend wohl, was er tut, den Startschuss dafür gab, dass sozusagen die Grenze auf war. Das haben wir, also meine Frau und ich, das haben wir gehört.
Also das berühmte Zitat von Schabowski, also nach meinem Wissen, nach meinem Kenntnisstand ist das sofort.
Sofort, ja. Das, und ich habe es gar nicht verstanden. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Und dann rief uns eine Freundin an und sagte, die hier in der Gegend wohnte, in Mitte, rief die an und sagte, ja, also ich stehe jetzt hier irgendwo in Berlinstraße da bei anderen Freunden auf dem Balkon und sehe, setzen sich alle in Bewegung und ich gehe jetzt mal los. Und ihr wisst ja, ich habe einen kleinen Sohn und wenn da was ist, kümmert euch, falls sie mich hier irgendwie nicht zurücklassen. Das war natürlich Quatsch. Mhm. Aber so war dieser Abend und wahnsinnig aufregend. Und weil man nicht wusste, bleibt es ruhig, wie reagieren ich meine, die Grenze war ja, das war ja schwer. Also die da standen, die waren ja bewaffnet. Und wir gingen schon davon aus, dass die, alle davon aus, dass die auch Munition in ihren Waffen haben, dass das keine Spielzeugpistolen und Maschinenpistolen und was alles sind. Also man muss sagen, man war in Sorge, bis man, und es dauerte ein bisschen, bis wir das so begriffen haben, was da eigentlich vor sich geht.
Hätte es auch anders kommen können?
Ja.
Eben nicht friedlich?
Ja, also durchaus, durchaus. Ja, schon Leipzig lief ja diese riesige Demonstration oder Demonstrationen, muss man sagen, das war ja jede Woche, glaube ich, lief friedlich ab. Da passierte gar nichts. Und wenn Sie so ein bisschen, glaube ich, ohne dass ich die Dinge so ganz genau kenne, vergleichbar ist das mit der Situation, wie wir sie in Minsk jetzt erleben. Wir nur am Fernsehapparat, wenn Sie wollen. Aber da wage ich keine Prognose.
Viele Zeitzeugen, sowohl auf Seiten des Osten als auch auf Seiten des Westen, beschreiben die ersten Tage und Wochen nach dem Mauerfall auch als sehr surreal. Also natürlich auch neben aller Freude. Ist das ein Gefühl, das Sie auch hatten? Auf einmal war alles möglich? Da war auf einmal Freiheit, nachdem es das 40 Jahre lang nicht gab?
Ja, surreal ist gar nicht so falsch. Man hatte irgendwie das Gefühl, man musste irgendwie mal seine Gefühle und Gedanken sortieren. Und dazu kam man überhaupt nicht. Es war für mich so eine irgendwie permanente Anstrengung. Und es gab so ein Wort, das die Leute brauchten und ich selbst auch immer wieder benutzte: Wahnsinn. Das ist doch Wahnsinn, was jetzt hier vor sich geht. Wir wohnen im Norden der Stadt. Wir wohnten damals wenige Meter vom S-Bahnhof Wollangstraße entfernt. Dieser S-Bahnhof gehörte, also als Territorium, zur DDR, gehörte der zu Ost-Berlin, aber er lag in West-Berlin im Grunde. Und das ist diese Nord-Süd-Bahn, mit der wir im Osten natürlich nicht fahren konnten. Ja. Und da fällt es mir jetzt schon schwer, das zeitlich einzuordnen, aber das war wenige Tage später, nach dem Fall der Mauer. Da standen, und ich erinnere mich noch, wie da am Bahnhof Wollangstraße die Mauer gebaut wurde. Da standen Grenzsoldaten, ja. Also im DDR-Jargon hieß das dann Angehörige der Grenztruppen. Die bauten die Mauer ab. Die bauten die ab und man sah das. Und dann stand da ein Lautsprecherwagen und da sagten die durch: liebe Leute, weiß nicht, Bürgerinnen und Bürger oder sowas, wir bauen es ab, gedulden Sie sich. Das ist ein bisschen komplizierter, als wir ursprünglich dachten, aber wir bauen es wirklich ab. Und dann steht da und da sagt ein höherer Offizier zu einem anderen Offizier: übrigens, morgen gehe ich zu Hertha.
Ja.
Das ist doch Wahnsinn. Das ist auch heute noch, das ist doch nicht vorstellbar.
Das
glaubt einem doch keiner.
Bis dann am 3. Oktober 1990, also knapp ein Jahr später, die deutsche Einheit auch formal juristisch hergestellt wurde, hat es dann noch ein bisschen gedauert. Und Herr Simon, wir wollen im Rahmen dieses Podcasts auch über die jüdische Gemeinschaft in der DDR sprechen. In der vergangenen Folge haben wir mit dem Historiker Michael Brenner gesprochen über die jüdische Gemeinschaft in der Bundesrepublik, ja, also ab 1949. Ja. Da haben wir erfahren, wie die sich zusammengesetzt hat. Es gab Displaced Persons, es gab so die sogenannten Alteingesessenen, die dann im Exil waren und zurückgekommen sind. Wie war das in der DDR? Wie groß war die jüdische Gemeinschaft? Wie hat sie sich zusammengesetzt?
Also mit den Zahlen ist natürlich immer schwierig. Die habe ich auch nicht parat. Aber man kann sagen, dass, und wenn wir von Juden in der DDR reden, dann reden wir in der Tat von jüdischer Gemeinschaft. Denn darüber hinaus gab es natürlich Menschen, die als Juden verfolgt waren, aber die aus welchen Gründen auch immer nicht den jüdischen Gemeinden angehört haben. Wie hoch da der Prozentsatz ist, weiß ich nicht. Das hat es in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik auch gegeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Prozentsatz in der DDR derer, die da nicht den Gemeinden angehörten, möglicherweise höher war. Weiß ich nicht. Es war eine kleine Gemeinschaft. Wenn wir, sagen wir mal, Berlin gucken, gibt es so frühe Zahlen bestimmt. Aber es war eine Gemeinschaft, wo niemand dazukam, weil es im Grunde keine Einwanderung gab. Denn wenn jemand auswanderte, und ich glaube, es gab mal einen Ausstellungstitel, ausgerechnet Deutschland, nicht? Schöne Ausstellung in Frankfurt am Main, habe ich die gesehen. Wenn jemand auswandert, dann kamen die ja, sagen wir mal, aus Ländern, die ähnlich politische Verhältnisse hatten wie die DDR. Also wenn man schon nach Deutschland geht, dann ging man doch nicht, sagen wir mal, aus Moskau nach Ostberlin. Dann ging man doch nach München oder nach Frankfurt, wenn man irgendwie konnte. Also es gab im Grunde keine Zuwanderung, es gab sehr wenig junge Leute und die Zahlen gingen runter. Und wenn wir das Jahr 1989 uns nochmal angucken, da habe ich eine Zahl, glaube ich, mich an eine Zahl zu erinnern, da hatte die Ostberliner Gemeinde über 200, aber unter 210, nach meiner Erinnerung. Hm. Und jetzt sagen immer Gesprächspartner oder haben immer gesagt, vor allem irgendwo aus Amerika oder England, verstehe, 210 Familien. Nein, Einzelpersonen. Also da gilt schon irgendwo der Letzte macht's Licht aus. Da hat man schon große Sorgen.
Die Zahl, die in den Geschichtsbüchern immer zu lesen ist, ist bezogen auf die gesamte DDR ca. 500 Juden, also Gemeindemitglieder.
Ja, ist durchaus... könnte durchaus richtig sein. Also es gab ja nur ein paar jüdische Gemeinden. Und da war Berlin dann also 89 mit 200, Ostberlin führend.
Und kann man
bei Leipzig, Dresden.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Kann man bei dieser geringen Anzahl an Gemeindemitgliedern auch noch von einem anderen Zentrum sprechen, außer Ostberlin?
Naja, Leipzig würde man sagen können, ich möchte da auch keinen. Die haben sich natürlich alle auch Mühe gegeben, auch Gottesdienste aufrechtzuerhalten und ein bisschen jüdisches Leben und so. Aber ganz problematisch war zum Beispiel Mecklenburg. Ja? Da war niemand plötzlich mehr so, wie ich mich jetzt erinnere. Leipzig hatte eine Synagoge, Erfurt, Dresden, Halle, sehr problematisch in Halle, die Zustände damals. Naja, und das, vielleicht irgendwas vergessen jetzt noch, aber das war es im Grunde. Und Ostberlin.
Ja, gab es denn zumindest dann in Ostberlin so etwas wie eine jüdische Infrastruktur? Also das heißt Gottesdienste, vielleicht
Koschere? Ja, also es gab regelmäßige Gottesdienste. Das heißt nun nicht Wochentagsgottesdienste, aber jeden Schabbat und alle Feiertage.
Kitas?
Kita gab es nicht. Gab ja gar keine Kinder. Also schon, sicher. Es gab auch mal eine Beschneidung, wurde auch mal ein Mädchen geboren. Es gab auch mal eine Bar Mitzwa, aber das war großes und seltenes Ereignis.
Klar. Waren das dann Rabbiner aus Westdeutschland, die dann rübergekommen sind?
Es kamen Rabbiner aus West-Berlin. Mhm. Ernst Stein ist da vornehmlich zu nennen. Und es kamen, insbesondere zu den hohen Feiertagen, kamen Rabbiner aus Ungarn und Kantoren, um einen halbwegs ordentlichen Gottesdienst hier zu ermöglichen.
Es gibt mehrere bekannte jüdische Intellektuelle wie Stefan Hermlin, Stefan Heim oder Arnold Zweig, die während der NS-Zeit ins Exil gegangen sind, beispielsweise dann nach Palästina und dann nach 1949, nach der Gründung der DDR, gesagt haben, wir wollen insbesondere zurückkommen, nicht nur in irgendein Deutschland, sondern gehen in die DDR und mithelfen, ein neues, ein besseres, sozialistisches Deutschland aufzubauen. Ist das eine Motivation gewesen, die Pars pro Toto für viele Gemeindemitglieder dann in der DDR steht, oder war das eher eine Ausnahme?
Sie steht für einige. Aber schon die Namen, die Sie eben genannt haben, zeigen ein bisschen das Problem. Ich will jetzt mal wiederholen, Sie hatten Arnold Zweig, Sie hatten
Stefan Hermlin.
Und
Stefan Heim.
Nach meiner Erinnerung war lediglich Zweig Mitglied der jüdischen Gemeinde. Mhm. Und zwar ein sehr bewusstes. Also da verstehe ich, unter bewusst verstehe ich auch, dass man das öffentlich vertritt, nicht vor sich herträgt, aber wenn man gefragt wird und Steuern zahlt. Hermlin war das nicht. Das ist kein Vorwurf. Das ist eine individuelle Entscheidung, die ich in jedem Fall respektiere, obwohl mir die Entscheidung, Gemeindemitglied zu sein, immer sympathischer ist als die andere. Und bei Heim weiß ich es jetzt nicht so genau, aber wenn, dann ist er relativ spät eingetreten. Ja. Mhm. Aber ob er überhaupt Mitglied geworden ist, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Aber er liegt, das muss man sagen, er liegt auf dem Friedhof der Berliner jüdischen Gemeinde beerdigt. Arnold Zweig hingegen nicht. Das ist eine lange Geschichte, die auch nicht restlos geklärt ist. Der liegt hier auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, nicht weit von hier. Wir sind ja hier in Berlin, Mitte im Haus des Zentralrates. Aber Sie haben gefragt, ob das für viele Gemeindemitglieder steht, vermag ich nicht zu sagen. Es steht aber sicher für eine Reihe von Intellektuellen. Aber von denen, die so sich entschieden haben, sie wollen das bessere Deutschland und sie wollen dieses neue Land aufbauen und so weiter und so weiter, waren, glaube ich, die meisten Nicht-Gemeindemitglieder.
Die jüdischen Gemeinden in Ost- und Westdeutschland haben sich nach 1949 sehr unterschiedlich entwickelt. Was würden Sie sagen, Herr Simon, jetzt mal ausgeklammert die Größe, was sind die wichtigsten Unterschiede gewesen?
Es gab sicher Leute, die relativ observant gelebt haben, aber das waren sehr wenig. Das waren wirklich wenig und das waren nach meiner Kenntnis in der alten Bundesrepublik auch nicht. Das war auch nicht die Majorität, also das würde man nicht sagen können. Ich glaube, dass einer der Unterschiede ist oder war, dass doch in den Gemeinden im Osten, also in der damaligen DDR, sehr viel mehr Mitglieder waren, die aus den alten Gemeinden kommen. Also mehr die Peace, oder nein, dass der Kreis der die Peace, also auch Leute aus Osteuropa, Menschen aus Osteuropa, dass der, auch weil diese Lager ja dort waren, in der alten Bundesrepublik verblieb. Da ist also natürlich niemand in die DDR gekommen. Also die waren wahrscheinlich die jüdischen Gemeinden, im Osten waren, bitte in Anführungsstriche mal gesetzt, waren Deutscher, ja, waren Jäckischer vielleicht, würde ich sagen.
Wir wissen, dass in der DDR die Regierung, der Staat omnipräsent war in vielen, vielen Lebensbereichen, wenn nicht gar in allen Lebensbereichen. Wie war das denn in jüdischen Gemeinden? Konnte man da als Gemeindemitglied sein Judentum, sein Leben frei leben oder hat sich da der Blick des Staates auch bemerkbar gemacht?
Ja, das ist unterschiedlich. Das war unterschiedlich. Ich glaube, dass die 50er Jahre sehr kompliziert waren, die ich nicht bewusst erlebt habe. Und da auch natürlich die Dinge weiß, aber aus der Literatur kenne. Nicht, interessanterweise nicht aus der eigenen Familie, weil meine Eltern da wahrscheinlich Glück hatten. Und eigentlich keinerlei, wie man das so nannte, politischen Ärger. Die waren immer von Anfang an Mitglieder der jüdischen Gemeinde hier Ost-Berlin. Und denen hat auch niemand gesagt, sie sollen austreten. Und die sind auch nicht 50er Jahre. Und die sind auch nicht im vorauseilenden Gehorsam ausgetreten. Das haben manche getan. Aber es gab durchaus in den 50er Jahren auch eine Verfolgungssituation und viele, viele Gemeindemitglieder, ja wahrscheinlich ganze Führungsetagen, Erfurt zum Beispiel oder so, die sind ja in den Westen gegangen. Auch Julius Mayer, der Vorsitzende hier, das gab es im Verband schon, ich denke ja, des Ostdeutschen Verbandes war. Also das ist abhängig zeitlich, sehr unterschiedlich. Wie war Ihre Frage jetzt nochmal? Jetzt müssen wir nochmal nachhaken.
Ja, wie frei man als Jude in der jüdischen Gemeinde in der DDR leben konnte.
Ich glaube, wenn ich zurückblicke da auf mein Leben in der DDR, dann habe ich das nie verschwiegen und ich hatte auch nicht das Problem, dass ich es für mich entdeckt habe. Das ist ein glücklicher Umstand. Denn Menschen, die es für sich entdeckt haben, und da gab es eine ganze Menge, die treten der Umwelt gegenüber anders auf. Ja, und dafür hatte man, glaube ich, dass die sind vielleicht auch sensibler und nehmen Dinge sensibler wahr, als ich sie wahrgenommen habe. Für mich war vollkommen selbstverständlich, dass ich, sagen wir mal, Rosh Hashanah und Yom Kippur nicht in die Schule gegangen bin. Völlig selbstverständlich. Und wenn Sie mich jetzt fragen, war das geregelt und durfte man das und konnte man da zu Hause bleiben oder hatte man da Schwierigkeiten, das weiß ich alles gar nicht, weil ich bei ihm zu Hause blieb. Punkt. Oder nicht mal zu Hause blieb, sondern weil mein Vater einen Brief schrieb an die Lehrerin und sagte so, Rosh Hashanah, Yom Kippur, das und das bedeutet das, mein Sohn bleibt zu Hause und von mir natürlich verlangt er, dass ich in die Synagoge gehe. Mhm. Also.
Sie sind ja auch Historiker, Herr Simon, ist das Thema erforscht? Gab es denn eine Zusammenarbeit der jüdischen Gemeinden mit der Staatssicherheit oder gab es das nicht?
Ja, die Frage ist, wie Sie Zusammenarbeit definieren, aber natürlich hat die Staatssicherheit, die das gesamte Land von vorne bis hinten kontrolliert hat, auch sich für die jüdischen Gemeinden interessiert. Ja.
Sie haben vorhin das Thema 50er Jahre angesprochen. Antisemitismus gab es offiziell in der DDR nicht.
Aber Antisemiten gab es natürlich. Genau. Also ich meine, Sie können auch nicht, es wäre ja blauäugig zu sagen, wie soll man mal sagen, so ein bisschen anzunehmen, die Schule hat sowas versucht zu vermitteln. Der Ostoper war in der Roten Armee und der Westoper war in der Wehrmacht. Nee, also das waren schon dieselben Nazis. Mhm. Dieselben Leute, die in Ost und in West saßen. In den Führungsetagen sah es ein bisschen anders aus. Aber die normale Bevölkerung, die konnten sie ja nie austauschen. Natürlich gab es Antisemiten. Die Frage ist, ob sie sich artikulieren konnten. Mhm. Und das war schwierig. Als antisemitisch zu artikulieren.
Auch in den Jahren zwischen 1949 und 1953, Sie hatten es kurz schon mal angedeutet, da gab es ja insbesondere auch infolge der stalinistischen Säuberung in der Sowjetunion, auch in der DDR, antijüdische Maßnahmen, antijüdische Bestrebungen. Was können Sie darüber sagen?
Schwierig, also ich sag mal, will mal so, alles, was sozusagen mit der Religion und der Synagoge zusammenhing, war vollkommen, in meiner Wahrnehmung, war relativ unproblematisch. Problematisch wurde es im Verhältnis, wurde es in der ganzen Israel-Frage. Und da denke ich auch im Rückblick, dass wir in den jüdischen Gemeinden uns da auch im Rückblick nicht richtig verhalten haben.
Inwiefern?
Grunde gab es ein, glaube ich, ohne dass ich das wirklich weiß, im Grunde gab es ein stillschweigendes Einverständnis zwischen jüdischer Gemeinschaft und Staat. Israel lassen wir mal außen vor. Und darüber reden wir nicht. Aber eine jüdische Gemeinschaft ohne Israel ist irgendwie doch undenkbar. Israel hat doch einen ganz entscheidenden Stellenwert in dem Leben eines jeden Einzelnen von uns. Ja, und das so auszuklammern, ist nicht richtig, hängt auch ein bisschen damit zusammen, natürlich, dass sie als normaler DDR-Bürger sich nicht bewegen konnten. Nicht? Sie waren ja eingesperrt und konnten nirgendwo hin und nach Israel schon überhaupt nicht. Ich glaube, dass da die wirklichen Probleme lagen. Mhm. Aber sehen Sie mal, als in der Zeit des 67er Krieges, ja, gibt es eine ziemlich schreckliche Erklärung von, weiß nicht, wie lautet die, ich glaube, DDR-Bürgern, die sich gegen Israel erklären, Juden oder jüdische Bürger der DDR. Nicht ein Gemeindemitglied ist nach meiner Erinnerung darunter. Und die Leute, die, also das ist ja entstanden im DDR-Politbüro, ich glaube auf Weisung von Ulbricht, ausgerechnet Norden, Albert Norden, der ja aus einer jüdischen Familie stammte, Vater war Rabbiner in Elberfeld, der war dafür zuständig, ja, und dem ist es nicht gelungen, auch nur ein Gemeindemitglied zu finden, die diesen Dreck da unterschrieben hat. Mhm. Und ein Gemeindemitglied, das diesen schrecklichen Text da unterschrieben hat. Da stehen Namen drunter, die sozusagen mit den jüdischen Gemeinden überhaupt nichts zu tun hat. Da sehen Sie, an diesem Punkt sehen Sie ein bisschen die gesamte Problematik.
Ja. Spätestens in den 50er Jahren, nachdem sich Israel dem Westen zugewandt hatte und dem Ostblock abgewendet hatte, war das Verhältnis der DDR zum jüdischen Staat sehr problematisch, wenn nicht gar sehr feindlich. Aber wie würden Sie das charakterisieren? Als Historiker, aber eben
ich würde
auch
es als,
jemand, der die Zeit aktiv miterlebt hat.
Durchaus als feindlich, als feindlich bezeichnen, von Seiten der DDR. Aber da will ich jetzt gar keinen in Schutz nehmen. Anzunehmen, dass die DDR eine eigenständige Außenpolitik gemacht hat, ist falsch, glaube ich.
Aber der Ton der DDR, auch wenn wir jetzt durch die Jahrzehnte gehen, vielleicht die letzten paar Jahre ausklammern, der ist ja schon sehr deutlich. Also da heißt es in SED...
Ja, der Ton ist übel.
Ja,
der
heißt Ton es in ist übel, aber nun müssen Sie doch wissen... Wenn ich kurz das zitieren darf, Abweichler, Mitglieder zionistischer und trotzkistisch-jüdischer Bewegung. Mhm. Also das ist ja schon auch erstmal ein Statement.
Ja, das ist übel. Aber Sie müssen doch nicht glauben, dass der normale DDR-Bürger das hier glaubt hat, was in der Zeitung stand. Das interessierte doch gar nicht. Mhm. Nein. Mhm. Das macht die Sache nicht besser. Aber wie lief der Abend eines DDR-Bürgers ab? Sie konnten jeden Menschen um 19.45 Uhr, sagen wir mal, anrufen. Da liefen die Ostnachrichten bereits seit 15 Minuten. Um 20 Uhr war das, also Gottes Willen, durften sie niemanden anrufen, weil da die Tagesschau lief.
Außer in Dresden, glaube ich. Ne?
Ja, in Dresden lief gar nichts. Das war Tal der Ahnungslosen genannt, weil die da nichts empfangen konnten. Aber reden wir mal von Ost-Berlin. Ja, also die Medien, würde ich sagen, spielten keine Rolle. macht die Sache nicht besser, was an antisemitischen und wo ist die Grenze anti-israelisch, antisemitisch und so, was da so in der Zeitung stand. Aber das hat, ich glaube, dass das nicht so ernst genommen wurde.
Für uns alle ist Israel natürlich der große Sehnsuchtsort. Sie konnten damals nicht hin. Wie war Ihre erste Reise dann in den jüdischen Staat? Und noch zu dem Zeitpunkt, wo Sie nicht hinreisen durften, war das dann nicht in Ihrer Vorstellung sozusagen das wirkliche gelobte Land? Ich meine, Sie haben natürlich, es hat wahrscheinlich eine große Rolle gespielt oder eine Rolle gespielt in Ihrem Leben, ohne es jemals selbst gesehen zu haben.
Ja, es hat eine große Rolle gespielt. Für mich vornehmlich auch deshalb, weil die ganz wenigen Verwandten und Freunde auch meiner Eltern aus deren Kindheit dort lebten. Oder manche von denen dort lebten. Und ich wollte da schon immer hin, um das mal auch zu sehen. Und ich hatte das große Glück, dorthin fahren zu dürfen vor dem Fall der Mauer. Und zwar, das war irgendwas, Moment mal, Internationaler Rat, Christen, Juden, sowas, die also ein paar Leute aus der DDR eingeladen haben, 86 oder so. Ja, war ja doch an ein Ende der DDR nicht zu denken. Ja. Und das war ziemlich kompliziert, weil man sowohl Ausreisevisum als auch ein Einreisevisum brauchte. Und das Einreisevisum durfte man aber irgendwie nicht selber beschaffen. Wo denn? Gab ja hier nicht. Gab ja keine israelische Vertretung. Bis 67 gab es eine israelische Botschaft in Prag. Wenn ich mich nicht irre, da hätte man hin können. Also das ging irgendwie über Wien und das musste das DDR-Reisebüro und also war sehr, sehr kompliziert. Sehr, sehr kompliziert. Und das ging, die Reise selbst, über Rumänien. Das war irgendwie war es im Winter. Rumänien war bitterkalt, erinnere ich mich noch, und vor allem war da alles zusammengebrochen. Da rannten die Kellner, man musste übernachten, um am nächsten Morgen dann zu fliegen. Die Kellner rannten in dicken Mänteln im Restaurant, weil nichts war geheizt. Also es war ganz furchtbar. Und plötzlich landet man da mit einem rumänischen Flugzeug. Das war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Wie war dann Ihr erster Eindruck in Israel selbst, als Sie gelandet sind?
Ich wurde da abgeholt. Erster Eindruck war wunderbares Wetter, eine Wärme, es war irgendwie nicht zu beschreiben und war für mich, war sehr unwirklich. Und dann muss ich sagen, das war vielleicht nicht so besonders für die Veranstalter, habe ich doch gesehen, dass ich zwar an den Sitzungen da teilnehme, aber so wenig wie möglich mich da dann sonst noch engagiere und habe gesehen, jede freie Minute in den Central Archives zuzubringen und Berliner Akten mir anzusehen, weil ja nicht wusste, ob ich jemals da im Leben hinkommen werde, wieder hinkommen werde.
Also mehr studieren als Strand?
Strand war nicht. Nein, Ausflug habe ich mitgemacht nach Eilat. Ja, es gab ja immer, das ist ja bis heute so, dass es da so ein bisschen touristisches Programm drumherum gibt. Und das war natürlich toll.
Wenn wir jetzt nochmal zurückschwenken in die jüdische Gemeinschaft der DDR und wie sie gelebt hat, was immer eine interessante Frage ist und was auch in der Literatur ein bisschen unterbelichtet ist, inwiefern gab es denn einen Austausch zwischen den ostdeutschen jüdischen Gemeinden und den westdeutschen? Und gab es da überhaupt einen regelmäßigen Kontakt?
Also es gab regelmäßige Kontakte. Es gab sie, und da sind zwei Namen zu nennen. Also zunächst, wenn wir mal vor dem vielleicht doch noch mal zeitlich zurückgehen, vor dem Mauerbau gab es wahrscheinlich vielerlei Kontakte. Also da gab es zum Beispiel einen Schuchert, der stammte, glaube ich, aus Polen, das weiß ich nicht genau, also der war, glaube ich, osteuropäischer Jude, kam aber aus West-Berlin und da gab es allerlei, es gab ja immer eine Koscherfleischerei im Osten. Und der kam, und aber zu nennen ist insbesondere Oberkantor Estrongo Nachama, der beim Rundfunk viel machte und der für die Ostberliner Gemeinde immer da war, wenn man ihn brauchte. Auch nach dem Fall, nach dem Bau der Mauer, also nach August 1961. Und daran erinnere ich mich eigentlich ziemlich genau.
Warum war ihm das so ein besonderes Anliegen,
immer da zu sein, immer zu helfen? Das kann ich nicht beurteilen, warum ihm das ein Anliegen war, aber er hatte natürlich hier auch sein Publikum. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Der wurde verehrt innerhalb der jüdischen Gemeinde, und er kam, also ich habe sehr, sehr oft den Satz gehört von der Ostberliner Verwaltungsleiterin der jüdischen Gemeinde, eine Frau Meier, und stand da, dann kamen Leute und sah, natürlich kommt ja vor, ein Familienmitglied ist gestorben und man möchte dieses Familienmitglied im Weißen See beerdigen. Und man möchte einen guten Kantor haben. Und dann hat Frau Meier immer gesagt, Nachama wird kommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Es gab ja nicht mal eine Telefonverbindung zwischen Berlin-West und Berlin-Ost. Also nicht, vielleicht gab es irgendwas, ja, aber nicht für Normalsterbliche sozusagen. Also es gab keine, die waren wahrscheinlich so seit Anfang der 50er Jahre war das hier kappt. Dann irgendwann, vielleicht in den 70ern, gab es wieder was. Aber zunächst gab es keine Telefonverbindung, Jahrzehnte. Und dann Frau Meier, U-Ton, ich habe nach Hammer ein Telegramm geschickt. Und er wird kommen. Und er kam. Das setzt natürlich voraus, dass er auch hier reingelassen wurde. Hier, sage ich, weil wir hier im ehemaligen Ost-Berlin sind. Und nicht weit von Checkpoint Charlie, der natürlich in der DDR auch Checkpoint Charlie genannt wurde, aber offiziell nicht so hieß. Das hieß, habe ich jetzt vergessen, aber Checkpoint Charlie war Westbegriff bekanntlich. Und nach Hammer hatte er einen griechischen Pass. Und in dem griechischen Pass hatte er ein permanentes Visum, das ihm die Einreise nach nicht nur Ost-Berlin wahrscheinlich, sondern in die gesamte DDR gestattete. Das muss ihm ja auch einer gegeben haben. Ne? Ja. Das hat er bekommen. Und der ist zu nennen. Und zu nennen ist, der schon von mir erwähnte Rabbiner Ernst Stein.
Ja.
Der, weiß nicht, einen amerikanischen oder einen englischen Pass hatte, das weiß ich nicht. Der auch kam.
Ein anderer Name, der immer wieder auftaucht, wenn man über diese Zeit liest, ist Heinz Galinski, ja, der damalige Westberliner Gemeindechef. Welche Rolle hatte er inne?
Naja, Galinski ist ja aus der Oranienburger Straße, Klammern Ost-Berlin, ausgezogen. Und er hatte, das ist ja ein ungeheuer Triumph, er hatte das große Glück, auch wieder zurückzuziehen, sozusagen. Er kam ja dann nach dem Fall der Mauer, und als sich eine Vereinigung der Gemeinden andeutete, kam er ja, war er ja regelmäßig hier wieder in der Oranienburger Straße. Es gab zwischen den Vorsitzenden der Gemeinden Ost und West, die, das war ja die ganze Zeit im Grunde Galinski, wenn ich jetzt recht überlege, und im Osten wären da zu nennen Schenk und Kirchner. Ich glaube, dass da die Beziehungen nicht besonders gut waren. Und das, aber das ändert eben nichts daran, dass es Beziehungen gab und dass man sich unterstützte. Und ich habe, oder die Westgemeinde, auch die Ostgemeinde gelegentlich unterstützte. Ich habe vorhin mal gesagt, vor 61, und habe es dann nicht ausgeführt, vor 61 waren die, vor dem Bau der Mauer, waren die Beziehungen natürlich sehr viel enger. Aber ich bin selber, und ich kann heute nicht sagen, wie das passiert ist, aber ich bin selber zum Religionsunterricht nach West-Berlin gefahren. Und dann nehme ich eigentlich an, ohne dass ich das in den Akten irgendwo gefunden habe, dass das nicht unbedingt eine Initiative meiner Eltern war, sondern dass die in der Gemeinde nachgefragt haben, Gemeinde Ost, gibt es einen Religionsunterricht? Wir würden unseren Sohn da hinschicken. Da war er in den ersten Schulklassen, würde ich sagen. Also mit 6, 7, 8, 61, kann man ja ausrechnen, wie alt ich war. Jahrgang 49, also die ersten Schulklassen irgendwie. Und dann haben die in der Hauptverwaltung, so hieß das, der jüdischen Gemeinde Ost, gesagt, ja, das machen die Westberliner mit für uns. Und wir waren zwei. War noch ein Schulfreund aus der Zeit, zu dem ich auch noch Kontakt habe, der jetzt hier eine kleine eigene Gemeinde hat, kann ich den Namen sagen, Benno Simoni. Und Benno, wir gingen auch noch in eine Schulklasse, in eine normale Berliner Schulklasse im Norden der Stadt, in Pankow. Und einmal in der Woche gingen wir gemeinsam zum Religionsunterricht nach West-Berlin. Und der fand im jüdischen Krankenhaus statt. Also dadurch kenne ich da auch noch Leute. Und mein erstes Zeugnis von denen da, von der Religionsschule der jüdischen Gemeinde, glaube ich, steht drauf, ist unterschrieben von Galinski.
Sie haben nach der Wende die Eingliederung der ostdeutschen jüdischen Gemeinden in die westdeutschen jüdischen Gemeinden mitverfolgt, also als Historiker, aber auch als Gemeindemitglied. Mhm. Wie würden Sie das charakterisieren? Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Gab es da Reibung, die es auch im nichtjüdischen Kontext gibt, also Ost und West? Gab es da Brüche, Missverständnisse? Was war auch das Positive?
Also, das Positive ist vielleicht, dass alles, was es gab, heute keine Rolle mehr spielt. Und ich würde sagen, da mögen mir manche Leute widersprechen, das ist normal. Ich würde sagen, diese Vereinigung ist gelungen. Aber sie ist wahrscheinlich insbesondere deshalb gelungen, weil es so viel neue Gemeindemitglieder gab, plötzlich. Und da meine ich nicht, also wenn wir jetzt mal eine Rechnung aufmachen und sagen, wir schreiben das Jahr 1995, sagen wir mal so, oder ein bisschen eher. Dazu müsste ich jetzt noch mal gucken oder wissen, wann genau die Vereinigung war der beiden jüdischen Gemeinden. Es war, wir taten uns mit dieser Vereinigung schwer. Das war erst, wann denn? Zum Januar 92 oder so? Könnte sein, weiß ich nicht. Es ging nicht so schnell. Das war ein längerer Prozess. Wir hatten 200 Ostberliner Gemeindemitglieder plus 3000 vielleicht Westberliner Gemeindemitglieder. Macht nach Adam Riese 3200. Aber in Praxi waren wir doch dann plötzlich 10.000. Oder ja, 10, 11, ich weiß nicht. Und die sprachen auch alle Russisch. diese Mentalität war mir sehr vertraut. Mhm. Sehr vertraut. Und sehr sympathisch.
Ja.
Das hat doch diese Vereinigung bestimmt. Mhm. Und auf Ihre Frage, ob es Reibereien gab, natürlich gab es die. Jeder brachte
inwiefern?
Sein Stück Geschichte mit ein. Aber es gab Menschen auf beiden Seiten, die die das versuchten zu überwinden.
Sie waren
und
ja,
da war doch ja. durchaus einer, das war Galinski, ja, der diese Vereinigung vorangetrieben hat. Aber wir wissen ja auch, dass es sozusagen neben Galinski erstmal nicht viel gab. Nicht? Ich meine, der war ein toller Politiker.
Mhm. Ist denn der Zuzug der Juden aus der Sowjetunion, die sogenannten Kontingentflüchtlinge, denkbar ohne die Wiedervereinigung, denkbar ohne den Untergang der Sowjetunion? Oder ist das unauflöslich damit verknüpft?
Ja, was wäre, wenn? Das weiß ich nicht.
Herr Simon, Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler, hatte vor über 30 Jahren bei der Wiedervereinigung von blühenden Landschaften gesprochen. Wie fällt Ihr Fazit denn aus mit Blick auf die jüdischen Gemeinden heute im Osten, in der alten DDR? Ist das eine zutreffende Beschreibung von Helmut Kohl jetzt bezogen auf die jüdische Gemeinschaft gewesen?
Naja, er hat es ja wohl nicht auf die jüdischen Gemeinschaften bezogen und er hat auch da ein bisschen übertrieben oder muss man sagen, es dauert sehr lange.
Mhm.
Bis es blüht. Aber ja, wenn Sie heute, sagen wir mal, in Dresden sind und wissen, Sie können da jeden Freitag in die Synagoge gehen, da findet ein Gottesdienst statt und das ist eine gute Atmosphäre, ab und zu war ich da, ist das ganz schön.
Mhm.
Ja. Oder was da, nun leider ist er gestorben, was der Rabbiner Wolf in Schwerin gemacht hat und diese kleine Synagoge, die da gebaut haben, da entsteht was, ja.
Welche Entwicklungen im Osten machen Ihnen Bauchschmerzen?
Ja, also mitunter macht mir Bauchschmerzen, ohne dass ich genau kenne, sagen wir mal, die inneren Schwierigkeiten, die es in der jüdischen Gemeinschaft gibt. Also was man da so, ich lese es nur in der Zeitung, was da in Potsdam läuft oder nicht läuft, dass sich mehrere Gruppierungen, also dass ein Land, welches die dort eine Synagoge, so habe ich jedenfalls verstanden, zu bezahlen und die verschiedenen jüdischen Gruppierungen irgendwie sich nicht einigen können, ist sehr traurig.
Mhm. Und politisch
gesehen? Sehr traurig und peinlich, mhm. weil wir, also mir passiert gelegentlich, dass ich gefragt werde, von irgendwelchen Leuten, sagen Sie mal, was denn da in Potsdam los sei, ich weiß ja auch nicht. Irgendwelche Leute zugange, die sich nicht einigen können. Und das ist, und da denke ich manchmal, ich höre, aber vielleicht höre ich da auch nicht richtig hin, höre das aus den alten Ländern nicht so.
Und politisch gesehen, jetzt weg von den jüdischen Gemeinden, welche Themen bereiten Ihnen da Kopfschmerzen?
Wie politisch? Na, politisch, ich meine, wenn ich das. Gut, das sind ja nun nicht die neuen Länder. Wenn wir hören, was da plötzlich in Hamburg los ist.
Sie meinen den Anschlag am Sonntagabend auf ein Gemeindemitglied?
Auf ein Gemeindemitglied, das ist ja noch nicht aufgeklärt. Mhm. Mindestens ich habe heute im Laufe des Tages, also habe nur frühe Nachrichten gehört, ich weiß nicht. Das ist schon sehr, sehr beunruhigend, denn man kann, auch Halle zeigt das ja, wie weit kann man sich eigentlich schützen?
Ja. Mhm.
Oder wie weit kann der Staat uns schützen? Ich weiß es nicht. Also jüdisches Leben ist schon einerseits endlich wieder da, andererseits durchaus, naja, das Wort Blüte ist vielleicht ein bisschen viel, ja, aber es ist durchaus auch fragil und bedroht.
Mhm.
Wobei das Fragile, also die inneren, meiner Wahrnehmung, die inneren Probleme der jüdischen Gemeinschaft sind.
Mhm.
Und ich bin Anhänger der Einheitsgemeinde zum Beispiel. Ja. Ich finde auch gut, dass es einen Zentralrat gibt. Und ich denke, da sollten alle Gemeinden rein. Und da muss man, und der Zentralrat ist ja da auch durchaus bemüht, unter dem Dach eines Verbandes oder unter dem Dach einer Gemeinde, die in verschiedenen Strömungen Platz bieten. So schwierig das auch ist, aber es ist, glaube ich, sollte für uns auch aus der historischen Erfahrung, die wir nur haben, wichtig sein zu sagen, es ist besser mit einer Stimme zu reden als mit vielen.
Herr Simon, bei den Feierlichkeiten jetzt am Wochenende zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung war der Tenor bei den ganzen Reden, dass es bei der Wiedervereinigung einige Probleme gab, aber dass sie alles in allem sehr gelungen ist. Jetzt gibt es ja aber auch durchaus Stimmen, die sagen, oder einige Stimmen, die sagen, einiges ist gelungen, aber alles in allem sind überwiegend die Probleme, die positiven Aspekte bei der Wiedervereinigung.
Wir sprechen Nein, jetzt das nicht, würde ich nicht sagen.
Genau, meine ich, Frage an Sie, wie sehen Sie das?
Ich würde nicht sagen, es ist manches gelungen, manches nicht gelungen, wie das so ist. Und wir werden in den nächsten Jahren sicher die Dinge auch noch diskutieren.
Was ist gelungen, was ist nicht gelungen?
Naja. Gelungen ist schon, dass das ein Land ist und dass dieses eine Land im europäischen Konzert durchaus eine Rolle spielt. Ja. Und es hat nach meiner Wahrnehmung, Kenntnis, was weiß ich, immer Unterschiede gegeben zwischen Berlin und Frankfurt und München und Schwerin. Und also man soll es da auch nicht dramatisieren. Mhm. Es ist... ich glaube, niemand möchte die alten Verhältnisse zurückhaben. Also ich überhaupt nicht. Und dass natürlich auch Dinge gab, denen man so ein bisschen nachtrauert, das ist eine Altersfrage. Nicht? Das ist je nachdem, man erinnert sich auch ganz gerne an seine Kindheit oder an seine Studienzeit oder so. Aber ich würde schon sagen, also man kann nicht formulieren, dass dieses Projekt missglückt ist. Das ist unblutig abgegangen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Auf allen Seiten. Das ist schon, das kann durchaus ein Beispiel sein für andere Länder. Könnt ihr mir vorstellen.
Herr Simon, wir fragen immer unsere Gesprächspartner als letzte Frage, wo sie ihre Koffer stehen haben, weil die Koffer im Judentum eine große Rolle spielen. Zu Beginn nach der Shoah 1945 haben viele Juden gesagt, unsere Koffer sind bereit, wir wollen nur noch weg, wir wollen nur noch raus aus Deutschland. Irgendwann in den 80er Jahren gab es dann Stichwort Salomon Korn und Charlotte Knobloch, die Diskussion, die Koffer sind ausgepackt.
Ja, ja.
Dann gab es wieder eine Phase, wo gesagt wird, die Koffer stehen nicht bereit, aber wir wissen, wo sie stehen. Wie beantworten Sie die viel zitierte Kofferfrage?
Ach, die Kofferfrage. Mein Koffer steht in Berlin und da bleibt er auch.
Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Simon.
Gerne.
Das war schon immer Tachles. In der nächsten Folge wird die Berliner Schauspielerin Susan Zidoropoulos zu Gast sein, mit der wir dann über ihre Biografie und über ihr Leben, ihre Migrationsgeschichte und ihre Familiengeschichte sprechen werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann wieder hören werden. Mein Name ist Philipp Hellmann-Engel. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.